Gutes aufs Ohr. Der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie-Stiftung.
Herzlich willkommen und hi. Mein Name ist Mona Mann. Ich arbeite in der gemeinnützigen Hertie-Stiftung in der Kommunikation und ich freue mich, weil ich mit Nils Dreier verabredet bin. Schön, dass du da bist.
Hallo Mona.
Du bist Social Entrepreneur und hast ein ziemlich spannendes Arbeitsfeld. Ich werde mal ein bisschen konkreter. Du bist Gründer des Projektes Inclupreneur, Geschäftsführer bei der Hilfswerft und ihr befähigt und unterstützt Unternehmen in der Startup-Szene dabei, Inklusionskonzepte zu entwickeln und die dann natürlich auch in ihrem eigenen Unternehmen umzusetzen, um mehr Arbeitsplätze für Menschen mit einer Behinderung zu schaffen. Das Thema Arbeit, Nils, da muss ich auch schon tief durchatmen. Es ist immer noch nicht für alle gleich und frei zugänglich. Da kommt ja auch unser Stichwort heute hier zustande, Inklusion, über das wir insbesondere sprechen möchten. Bevor wir das allerdings angehen, möchte ich noch ein bisschen mehr über dich erfahren und unsere Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt auch. Denn Social Entrepreneur, das ist so ein Begriff, der lässt sich da mal ganz super runterschreiben und runterlesen, aber um den vielleicht auch ein bisschen besser einzuordnen, wäre es ganz schön zu wissen, was du denn eigentlich in deinem Job machst.
Danke erstmal für die prägnante Zusammenfassung unseres Projektes. Also genau genommen bin ich Geschäftsführer der Hilfswerft, gemeinnützigen GmbH. Und die Hilfswerft ist dann quasi der Träger des Projektes Inclupreneur. So. Und tatsächlich ist es aber so, dass ich 95% meiner Zeit eben in dieser Tätigkeit bei Inclupreneur verbringe. Wir haben vor 2 Jahren angefangen in Berlin und haben dort das Lageso davon überzeugt, dass es doch eine schlaue Idee wäre, die Unternehmen, die am schnellsten wachsen, davon zu überzeugen, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Weil die Startup-Szene ist ein Jobmotor und überall, wo man sich damit beschäftigt, liest man Fachkräftemangel, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Und das ist irgendwie ein bisschen absurd, wenn man auf der anderen Seite liest, dass Menschen mit einer Schwerbehinderung, keine Ahnung, dass die Arbeitslosigkeit doppelt so groß ist, obwohl die Qualifikationen besser sind als bei dem Rest der Arbeitslosen. Und ja, diese zwei Welten bringen wir zusammen und ich bin jetzt gerade in der komfortablen Situation, dass ich 2 ganz tolle Kolleginnen habe, die in Bremen und Berlin operativ die Projektleitung wuppen und die Durchführung des Projektes sicherstellen. Und ich beschäftige mich aktuell mit der Frage der Skalierung, also wie können wir unser Inclupreneur-Angebot nach ganz Deutschland bringen, in andere Bundesländer, ist ja auch ein föderalistisches Thema. Und gleichzeitig gucken wir aber auch, wie kann man als, genau, Social Entrepreneur, hast du es ja gesagt, fühle ich mich immer schlecht dabei, wenn ich nur von Fördermitteln abhängig bin. Es ist eine super Startfinanzierung für uns, 3 Jahre Zeit zu bekommen, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Aber ich spüre schon das Unternehmertum in mir, was auch sagt, okay, wenn ich eine Leistung erbringe für eine Firma, dann finde ich, dass da auch eine Zahlungsbereitschaft bestehen darf. Und deshalb entwickeln wir jetzt gerade noch ein zusätzliches Angebot, Arbeitstitel Inclupreneur Plus, für alle Unternehmen, die vielleicht jetzt nicht in Berlin und Bremen sind, wo wir aktuell unsere Programme haben, oder die besondere Bedürfnisse haben, um halt sie bereit zu machen für Inklusion, kulturell und in Form eines Change-Prozesses, aber eben auch organisational im Sinne der operativen Dinge, die man so regeln muss im Personalbereich, damit Inklusion überhaupt gelingen kann.
Du hast gerade eben gesagt, du spürst das Unternehmertum in dir. Das war jetzt in Bezug auf die Fördermittel, aber ich frage jetzt mal noch ein bisschen tiefer quasi in deine Historie, in deine Biografie. War das denn schon immer so, dass du dachtest, okay, ich muss irgendwie Unternehmer werden, ich möchte mich selbstständig machen?
Also immer war das noch nicht so. Aber nachdem ich 2,5 Jahre eine Bankausbildung gemacht hatte, wusste ich, dass ich in so einer Organisation niemals glücklich werden würde. Also, das hat dann auch dazu geführt, dass ich quasi nachmittags und abends und am Wochenende während meiner Berufsausbildung angefangen habe, ein erstes kleines Internet-Quiz-Portal aufzubauen. Wir schreiben hier die späten 90er Jahre.
Okay, cool.
Und da habe ich das dann so ein bisschen mich selber ausprobiert und gemerkt, dass es eigentlich darum geht, Leute davon zu überzeugen, ihnen eine gemeinsame Vision zu geben um eine Gruppenzugehörigkeit zu schaffen. Und das war ganz witzig, weil ich konnte nicht Programmierung, ich konnte nicht Marketing, aber ich konnte Leute davon begeistern und unter einer Vision vereinen. Und so haben wir dann ein bisschen was auf die Beine gestellt. Da ist jetzt am Ende, kam ja dann hier dieses Platzen der neuen Marktbubble und da sind wir dann auch so ein bisschen mit untergegangen. Aber für mich war es eine tolle Erfahrung und dann wusste ich, okay, das ist mein Wirkfeld für die Zukunft. Und das hat sich dann eben noch mit einem Wirtschaftswissenschaftsstudium, habe ich das dann noch untermauert und dort diverseste Dinge ausprobiert. Ich habe mal Hängematten vermietet an einem See.
Oh, wow. Das ist was ganz anderes.
ja, absolut. Ich hab Kommunen mit Freunden zusammen beraten in Fragen der Bürgerbeteiligung und der Optimierung von verschiedenen Prozessen. Und am Ende war ich dann wirtschaftlich erfolgreich mit einem Geschäftsmodell, wo wir am Anfang Freelancer vermittelt haben an Unternehmen und später ist daraus eine Content-Marketing-Agentur geworden, die inzwischen Bestandteil einer großen Gruppe ist. So, und das ist eine wilde Achterbahnfahrt gewesen und hat für mich aber auch, ich habe für mich dann gelernt, dass am Anfang ist Geld ein relativ simpler Motivator und auch so ein Erfolgsmesser. Und ich habe das dann für mich selber auch gemerkt, dass dieses in diesem Agenturgeschäftsfeld, Online-Marketing, immer mehr, immer weiter, Zalando dabei helfen, mehr Schuhe zu verkaufen und Fast Fashion, das wollte ich dann wirklich nicht für immer machen. Und dort hat sich dann eben die Möglichkeit für mich geboten, aus meiner eigenen Firma auszusteigen und nochmal neu anzufangen mit Mitte 30. Und da bin ich dann auf das Konzept des Social Entrepreneurships gestoßen. Muhammad Yunus gibt es ein tolles Buch, Social Business heißt das, für die Shownotes. Und dann dachte ich, ja toll, Unternehmertum und Gutes tun in einem, das ist eigentlich das, was ich will. Und das führte dann eben zur Gründung der Hilfswerft.
Super spannend. Das heißt, Purpose hat irgendwie, sagt man ja immer so schön, eine große Rolle bei dir gespielt.
Ja. Jetzt heißt das Purpose.
Das bringt mich jetzt ein bisschen zu der Frage, was ist für dich Erfolg oder so das übergeordnete Ziel in deinem Beruf? Ist es, die Welt besser zu machen? Stichwort Purpose.
Genau, wir sprechen halt von Wirkung. Ja, unsere Organisation heißt ja auch Hilfswerf. Wir sind da recht bodenständig am Wasser in Bremen gebaut. Und genau, uns geht es um die Frage der Wirkung. Was kann ich bewirken? Wie kann ich eine Dynamik entfalten? Und die kann gesellschaftlich sein, die kann ökologisch sein oder auch politisch. Und wir sehen das immer in der Matrix mit dem Unternehmertum. Also gibt es Möglichkeiten, eine Organisation aufzubauen, die über ein wie auch immer geartetes Geschäftsmodell dafür sorgt, das Personal im Wesentlichen ist es ja dann meistens zu finanzieren und gleichzeitig eine positive Wirkung erzeugt für die Gemeinschaft. Also eine Gemeinwohlorientierung kann man auch sagen. Und der Ursprung der Hilfswerft liegt im Bereich der Bildungsarbeit. Wir bringen das Konzept Social Entrepreneurship insbesondere an Hochschulen, in Gründungszentren, damit dieser Gedanke, dass ein Geschäftsmodell auch Wirkung entfalten kann, möglichst breit gestreut wird. Und aus unseren Aktivitäten an Hochschulen mit GründerInnen ist dann quasi auch Inklopreneur geboren worden. So, mit der klaren Fokussierung, es gibt eben auch ein SDG, Reduce Inequalities, wo es genau um diese Frage geht, wie kann man für Chancengleichheit sorgen. Und da haben wir uns jetzt diese ganz spezifische Nische der Inklusion von Menschen mit Behinderungen rausgesucht. Nicht aus persönlicher Betroffenheit, das ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Punkt.
Das ist ein guter Stichwort,
ja. Ja, sondern wie es häufig so ist, man sieht Dinge und fragt sich, warum ist das so? Warum ist das so ineffizient? Warum hat das noch keiner gelöst? Und dann schaut man sich an und denkt, okay, wir könnten das. Wollen wir das jetzt wirklich tun? Und in dem Fall haben wir uns halt dafür entschieden, das zu machen.
Ja, und da seid ihr ja auch glücklich drüber, beziehungsweise mit Erfolg, kann man ja auch sagen, seid ihr dieses Thema angegangen. Das Stichwort Betroffenheit, das du und ich eben genannt haben, möchte ich nochmal gerne ansprechen. Es sind ja aber oft, und ich habe das bei einem anderen Podcast, in dem du zu Gast warst, gehört, doch eben die eigenen Geschichten, die eine gewisse Sensibilisierung zu dem Thema hervorrufen. Und da hattest du ja auch so ein Aha-Erlebnis. Vielleicht kannst du davon nochmal berichten.
Gerne.
Und in dem Zusammenhang ist auch meine Frage, wie sprecht ihr die Unternehmen an? Denn wir hatten eine schöne Kampagne letztes Jahr, kommt auch in die Shownotes der Link, mit Frau Dr. Koch, du kennst sie, im Bereich Gehirn erforschen, Multiple Sklerose. Und die haben wir letztes Jahr online an Arbeitgebende ausgespielt. Auf LinkedIn, verschiedenen Online-Medien etc. Und da ging es natürlich erstmal um diese Awareness. Aber wie sprecht ihr mit eurem Thema Inklusion eure Zielgruppe an?
Tatsächlich ist unsere Zielgruppe, wenn man das so betriebswirtschaftlich sagen darf, in erster Linie sind es die Unternehmen. Warum? Ich sage das schon, wir haben das jetzt nicht aus eigener Betroffenheit heraus gegründet, sondern eher aus dem Aspekt heraus, dass ich gute Erfahrungen selber als Arbeitgeber von Menschen mit Behinderungen gemacht habe. Eben zum Beispiel in dieser Agentur, von der ich da gesprochen habe, war damals der erste sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter, den wir angestellt haben, Gerd, ein Mensch mit Schwerbehinderung. Und wir haben ihn damals über eine klassische Ausschreibung, Agentur für Arbeit, hat er sich bei uns beworben. Und für uns war es total absurd, weil das jemand war, der die krassesten Qualifikationen hatte und den proportional niedrigsten Gehaltswunsch in Relation dazu. Und als klammes Gründerteam war das für uns natürlich sofort, okay, den müssen wir kennenlernen. Und dort hat er uns dann halt berichtet über seinen Lebenslauf und seine Behinderung. Und wir haben ihn eigentlich nur gefragt, okay, Gerd, was brauchst du denn, um wirkungsvoll arbeiten zu können? Und dann hat er uns das gesagt. Er brauchte dann halt irgendwie einen höhenverstellbaren Schreibtisch und so eine große Lupe und möglichst viel Homeoffice-Zeit. Wir sprechen immer noch so Beginn der Nullerjahre. Also das war jetzt alles nicht so ganz üblich. Und wir haben das gemacht. Also wir haben uns eigentlich nur auf seine Bedürfnisse konzentriert und gesagt, als guter Arbeitgeber müssen wir halt einfach nur gucken, dass die Leute zufrieden sind. Dann werden die schon liefern. Und so war es dann auch. Und das Interessante ist, dass wenn du ganz am Anfang einen Menschen mit Behinderung in deiner sehr für die Organisation prägenden Zeit drin hast, dann entsteht eben eine Unternehmenskultur, wo Diversität gar keine Rolle spielt. Also es musste nicht mal thematisiert werden, es wird einfach gelebt. Und erst Jahre später ist mir aufgefallen, dass das ja gar nicht der Normalfall ist, sondern dass es ganz viele Organisationen gibt, für die ist die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen ein blinder Fleck. Also gar nichts, was sie bewusst ausschließen. Es ist systembedingt ja so, dass sich Betriebe ab 20 Mitarbeitenden haben ja eine gesetzliche Verpflichtung, Menschen mit Behinderung zu beschäftigen. Diese 5%-Quote greift dann. Und man kann sich durch die Zahlung der Ausgleichsabgabe eben davon freikaufen. So, und damit gibt es halt einen Modus, wo man halt sagen kann, okay, wir müssen uns nicht damit beschäftigen. Wir zahlen halt jetzt x-tausend Euro und dann ist das Thema durch.
Siehst du das als Problem, diese Ausgleichsabgabe, denn das fordert ja so ein bisschen die Vorstellung der Gesellschaft, dass behinderte Menschen nicht sichtbar sind. Das ist ja auch eine Frage der Repräsentation.
Ja, ich sehe das als Problem, weil wenn das jetzt zum Beispiel ein einklagbarer Rechtsanspruch wäre, könnte man sich nicht wegducken. So, und wir kommen aber gar nicht mit der Moralkeule oder so an die Unternehmen heran, sondern die Unternehmen, gerade die Startups, mit denen wir arbeiten, die kennen ja schon Diversität. Also die lernen ja dann erstmal Diversität im Sinne von, es gibt zwei Geschlechter und die sind bei Tech-Startups unterschiedlich vertreten. Dann gibt es Menschen aus unterschiedlichen Sprachräumen, mit unterschiedlichen Religionen, mit Kultur und sexueller Orientierung und so weiter. Aber Behinderung ist häufig für die gar kein relevantes Kriterium, weil sie es nicht auf den Schirm haben. Und wenn wir denen dann erzählen, guck mal, da gibt es noch eine Diversitätsdimension, die bespielt ihr gar nicht, dann sagen die, ach krass, stimmt. Das ist ja, warum eigentlich nicht? Dann sagen wir, ja, gute Frage, aber wollt ihr es ändern? Dann kommt zu uns. Und das ist ein relativ einfacher Pitch. Das heißt, wir gewinnen die Unternehmen dadurch, dass sie wissen, dass Diversität zu besseren Ergebnissen, zu mehr Resilienz, zu mehr Zufriedenheit führt. Und öffnen dann halt die Augen, dass es weitere Dimensionen gibt, die man noch nicht auf den Schirm hatte. Und es gibt jetzt im aktuellen, liegt im Bundesrat die dritte Stufe der Ausgleichsabgabe. Und die soll also nochmal erhöht werden für den ersten nicht besetzten Pflichtarbeitsplatz. Ich glaube, das wird nichts ändern.
Du hast in einem Roundtable-Gespräch mit unserer Stiftung, wo es verschiedene Perspektiven zum Thema chronische Erkrankungen am Arbeitsplatz gab, eine interessante Idee aufgeworfen, den Inklusionsführerschein. Kannst du in ein paar Sätzen nochmal erzählen, was verbirgt sich denn dahinter?
Genau, ja, das war ein ganz tolles Format, was die Eva Koch da organisiert hat. Und wir saßen zusammen mit der Andrea Nahles, die ja aktuell die Vorständin der Agentur für Arbeit ist. Und da gab es dann halt eben die Möglichkeit, dort mal den Ideen aus der Praxis zu berichten, was die Agentur für Arbeit auch anders machen könnte. Und der Vorschlag, den ich eben unter anderem eingebracht habe, war eben die Einführung eines Inklusionsführerscheins. Darunter verstehe ich eben eine Art Grundausbildung für PersonalentscheiderInnen in Unternehmen, die erstmalig ausgleichsabgabenpflichtig werden, also erstmalig über 20 Mitarbeitende haben, um die Grundlagen der Inklusion zu verstehen, also die Relevanz der Thematik, um wie viele Menschen geht es eigentlich, welche falschen Glaubenssätze gibt es gegebenenfalls, Stichwort unkündbar, aber auch welche guten Beispiele gibt es, welche Unterstützungsstrukturen sind existent, auf die Unternehmen zurückgreifen können und dann eben auch die Menschen mit Behinderung einfach mal selber kennenzulernen im Rahmen eines Austausches, damit man Ängste und Vorurteile abbaut. Und ich glaube, ein solcher Ansatz würde deutlich mehr bringen als eine weitere finanzielle Steigerung dieser Ausgleichszahlung.
Das heißt, siehst du den Schlüssel nicht in der Freiwilligkeit, sondern in der Verpflichtung? Auf der anderen Seite, es gibt diese Gesetze, eingehalten werden sie offensichtlich nicht. Worin siehst du dann die Lösung?
Oh, das ist jetzt ein Minenfeld. Aber also Regulatorik, wir sehen es ja in der ganzen Klimadebatte. Ja? Also ich glaube, man kann Impulse setzen, aber im Endeffekt geht es ja jetzt hier um ein Menschenrecht. Also wir haben ja die UN-Behindertenrechtskonvention ist ja schon seit Jahren quasi unterzeichnet von Deutschland auch. Und es hat sich halt einfach vieles nicht getan. Also dieser Zielwert von 5% Beschäftigungsquote von Menschen mit Behinderungen wird seit Jahren nicht erreicht. Und irgendwann ist es dann auch mit der Freiwilligkeit halt vorbei. So, dann muss halt das Gesetz ist ja eigentlich schon da, es muss dann halt auch eingefordert werden. So.
Ja, und das ist genau die Frage, wie löst sich diese Problematik auf? Man wünscht sich ja, dass Unternehmen und Arbeitgebende, die intrinsische Motivation haben, gerade jetzt, wo Fachkräftemangel en masse herrscht, Menschen mit Behinderungen zu sehen, ihr Potenzial zu entdecken und sie einzustellen. Aber genau das macht ihr ja eigentlich jetzt schon. Und
definitiv. Ich bekomme das schon häufiger zu hören, dass wenn ich mit Inklusionsämtern zum Beispiel zusammensitze und ich berichte von unserem Projekt und unseren Vorgehensweisen, dass sie sagen, ja, eigentlich müssten wir genauso arbeiten, Herr Dreier. Dann sage ich, ja, macht's doch. So, hier ist, es ist alles da. So, und ich sehe eine Sache, über die wir jetzt gerade noch nachdenken oder die wir jetzt gerade entwickeln, ist halt auch eine Art von Siegel, was nach außen hin Menschen mit Behinderung auch signalisiert, hier ist eine Organisation, die möchte Menschen mit Behinderung proaktiv beschäftigen. Die hat gewisse Mindeststandards, die sie einhält. Die hat gewisse Informationen über Ansprechpartner oder Barrierefreiheit oder Zugänge und Möglichkeiten. Und das wird sicherlich eine Sache sein, die im Laufe dieses Jahres von uns auch noch kommen wird. Weil das komplementiert dann nochmal so ein bisschen dieses Angebot. Weil wir haben einfach auch so gesamtgesellschaftlich mit dem Thema Vertrauen ein Thema. In unserem Kontext ist es halt so, dass Menschen mit Behinderungen, die sich beworben haben, häufig Enttäuschungen erlebt haben, dass sie eben nicht gut behandelt wurden oder ihren Bedürfnissen entsprechend behandelt wurden, dass Unternehmen nicht adäquat vorbereitet waren auf Gespräche und so weiter. Und das führt einfach dann dazu, dass manche dann auch nicht, dass quasi die Hürde, aktiv zu werden, unheimlich hoch wird. Und dass es deshalb wichtig ist, eine Art Siegel zum Beispiel als Vertrauensindikator zu schaffen, dass man halt sagt, okay, hier gibt es jetzt die 100 Unternehmen, die bei Inclupreneur im Moment aktiv sind, also die unsere Selbstverpflichtungserklärung, die das so ein bisschen beinhaltet, unterschrieben haben. Und dort können Menschen mit Behinderungen sich erstmal sicher sein, dass sie gewollt sind.
So. Ja, und mit so einem bedürfnisorientierten, affirmativen Ansatz, wie du ihn jetzt gerade genannt hast, kann man sich das schon gut vorstellen. Und das zeigt wieder, es sind viele kleine Schritte für eine Welt, für eine Gesellschaft, in der sich Menschen mit einer Behinderung, mit einer chronischen Erkrankung besser repräsentiert fühlen. Ja, und dein Weg, Nils, oder der Weg von dir und deinem Team ist ein Weg davon. Ja, vielen Dank, dass du uns da mitgenommen hast.
Danke, Mona, für dein Interesse. Und genau, ich hoffe, ich konnte ein paar Menschen inspirieren, vielleicht selber auch aktiv zu werden und den Mut zu fassen, eben über Wirkungen nachzudenken und was man selber wirklich bewirken kann. Das wäre toll.
Das war Gutes aufs Ohr, der Gesprächspodcast der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Euch interessiert, wie die gemeinnützige Hertie-Stiftung arbeitet? Dann lernt unsere Programmbereiche Demokratie stärken und Gehirn erforschen kennen unter www.ghst.de.